Ich bin ein 19-jähriges Mädchen und arbeite als Kellnerin in einem kleinen lokalen Restaurant in der Stadt, in der ich momentan an der Universität studiere. Der Job soll mir helfen, etwas Arbeitsmoral zu entwickeln und noch wichtiger, Geld zu verdienen, während ich von zu Hause weg bin. Jeder, der in der Dienstleistungsbranche gearbeitet hat, weiß, wie es sein kann. Viel längere Arbeitszeiten als vertraglich festgelegt, spontane Einsätze, schreckliche Kunden und noch schlimmere Manager. Es war nicht immer schlimm, aber es war definitiv nicht oft gut. Ich hasste den Job selbst, aber ohne ihn konnte ich mir kaum etwas zu essen leisten, geschweige denn rausgehen und sozialisieren. Die Menschen, mit denen ich arbeitete, machten es erträglich. Sorgen wurden zu meinem sozialen Leben. Ich vermisste zu Hause sehr. Ich wuchs in einem schönen Zuhause mit einer wunderbaren Familie auf. Meine Mutter und mein Vater waren so perfekt, dass sie wie Katalogeltern wirkten. Beide arbeiteten im medizinischen Bereich. Mein Vater war Arzt und meine Mutter Chirurgin. Sie waren beide fit, gesund und liebevoll. Meine kleine Schwester war 16 und sah anders aus als ich. Sie hatte olivfarbene Haut und dunklere Haare, die ihr den Rücken hinunterflossen, während meine widerspenstigen blonden Locken an meinen Schultern stoppten. Die Leute waren oft überrascht, dass wir Schwestern waren, aber wenn wir miteinander interagierten, konnte man erkennen, dass wir verwandt waren. Niemand hatte jemals Schwestern gesehen, die so eng miteinander waren. Wir waren Freunde. Die meisten Geschwister, die ich kannte, stritten ständig. Aber meine Schwester und ich nicht. Wir hatten das Glück, eine tolle Beziehung zu haben. Ich schätze all das Privileg, mit dem ich aufgewachsen war, traf mich, als ich an der Universität ankam. Ich freundete mich mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen an und merkte, wie blind ich der Welt gegenüber war. Ich war einfach hingefahren, während andere sich fast zu Tode gearbeitet hatten, nur um eine Chance zu bekommen. Zu sehen, wie einfach ich es im Vergleich hatte, ließ mich wie eine verwöhnte Göre fühlen. Ich nahm den Kellnerjob, um zu lernen, selbstständig zu funktionieren. Ich rief sogar meine Eltern an und sagte ihnen, sie sollten mir kein Geld mehr schicken. Ich war entschlossen, unabhängig zu sein. Meine Freundin Casey arbeitete dort und es war schön, mit einer Freundin zu arbeiten. Wir konnten zusammen über schwere Schichten und fiese Kunden schimpfen. Casey und ich arbeiteten meistens die Nachtschicht. Wir begannen um 17 Uhr und das Restaurant schloss gegen 23 Uhr, je nachdem, wie viele Kunden nach der offiziellen Schließzeit um 22.30 Uhr noch blieben. Wir blieben, um den Boden zu wischen und den Sitzbereich zu reinigen. Wir bekamen während der Nachtschicht viel Missbrauch. Die Leute neigen dazu, während des Abendessenansturms mehr zu trinken und lassen ihren Frust an der Kellnerin aus. Um es klarzustellen, nicht alle Kunden sind Arschlöcher, aber die Arschlöcher fallen auf. Es war es jedoch wert wegen der großzügigen Trinkgelder von betrunkenen Gästen. Casey hatte es schlimmer als ich, wegen ihrer tansanischen Herkunft. Sie hatte einen Stammkunden, der jedes Mal denselben schrecklichen Sklavenwitz machte, wenn sie ihm sein Essen brachte. Der Manager tat nie etwas und die Besitzer waren nie da. Der Typ gab ein riesiges Trinkgeld, war aber ein rassistischer Idiot, der sie jedes Mal zum Fremdschämen Dennison brachte, wenn sie ihn in ihrem Bereich sah. Wir hatten uns daran gewöhnt. Nachdem mir ein Typ vor seinen Kindern fragte, ob meine Intimzone auf der Speisekarte stände, dachte ich, es sei unmöglich, sich jemals wieder mit einem Kunden wirklich unwohl zu fühlen. Ich war abgestumpft. Vor etwa 4 bis 5 Monaten änderte sich das jedoch. Ein Mann wurde in meinem Bereich platziert. Er aß allein und ich versuche immer, allein essenden Gästen das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein. Sie sind oft nett und scheinen nie wirklich Ärger zu machen. Ich ging zu seinem Tisch, um seine Getränkebestellung aufzunehmen. Ich konnte spüren, wie er mich durch das kleine Restaurant hindurch anstarrte, während ich mich seinem Tisch näherte. Er war mittelalt, wahrscheinlich im gleichen Alter wie meine Eltern. Er sah ungepflegt aus, mit etwas strubbeligen Haaren und trug eine Brille, die ein wenig schief saß, sowie Flecken auf seiner abgenutzten Jacke. Und er unterbrach seinen Blick nicht einmal. Seine Augen waren die ganze Zeit auf mir. Je näher ich kam, desto unangenehmer wurde es für mich. Er sah nicht glücklich aus, aber gleichzeitig tat er es doch. Er starrte mich einfach mit diesem seltsamen Gesichtsausdruck an, als wäre ich eine Art Gottheit in Fleisch und Blut. Ich fragte ihn, was er möchte, blieb dabei freundlich und professionell, entschloss mich aber, nicht zu viel zu interagieren. Irgendetwas an diesem Mann gab mir das Gefühl, dass er merkwürdig war. Er bestellte eine Flasche trockenen Weißwein und ich wusste, dass ich hier eine längere Zeit verbringen würde. Ich brachte ihm die Flasche und schenkte das erste Glas ein, während er weiterhin mit dem gleichen seltsamen Gesichtsausdruck auf mich starrte. Unter normalen Umständen in der echten Welt hätte ich gefragt, was sein Problem war. Aber das war Arbeit. Er war relativ ruhig und ich brauchte ein gutes Trinkgeld, um mir ein Festivalticket zu leisten. Ich nahm ihre Vorspeisenbestellung auf und ging weg, um mich um meine anderen Tische zu kümmern. Jeder Kunde, mit dem ich interagierte, verschmolz zu einer einzigen Person. Das Einzige, was mir die ganze Nacht über wirklich auffiel, war, dass dieser Typ mich die ganze Zeit anstarrte. Die gesamte Zeit. Als ich ihm das Essen brachte, aß er, ich wartete an anderen Tischen und ging durchs Restaurant, um meinen Job zu erledigen. Ich fand mich immer wieder in der Küche, um seinem Blick zu entkommen. Die Köche lachten über mich und sagten, dass ich mir gerade einen neuen Freund geangelt hätte. Je mehr ich mich erschrak, desto lustiger fanden sie es. Aber irgendetwas daran ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Er blieb anderthalb Stunden, aß drei Gänge und trank zwei Flaschen Wein. Er hinterließ ein ordentliches Trinkgeld. Sogar als er ging, starrte er mich noch an. Er musste fast rückwärts gehen, um den Blickkontakt zu vermeiden. Nach dem Schließen konnte ich nur noch an den Mann denken. Es war die ganze Nacht über viel los gewesen und ich hatte Casey erst am Ende gesehen. Sie hatte ihn nicht bemerkt. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass es jemand anderes gesehen hatte, damit ich mich nicht so dumm fühlte. In der folgenden Woche dachte ich nicht viel darüber nach. Durch Uni-Arbeiten, andere Kunden und verschiedene Veranstaltungen wurde der Mann, der mich anstarrte, einfach zu einem weiteren seltsamen Kunden, den ich hatte. Eine Geschichte, die man bei der nach dem Schließen gerauchten Zigarette erzählen konnte. Das änderte sich genau eine Woche später, als der Mann wieder in meinem Bereich saß. Diesmal war er nicht alleine. Er hatte eine Frau mitgebracht. Sie hatte, genau wie er, zerzauste Locken, riesige Augenringe und einen erschöpften Gesichtsausdruck. Ich bemerkte sie, bevor sie mich bemerkten, und war froh, dass er diesmal nicht allein war. Anfangs dachte ich, dass die Anwesenheit der Frau ihn ablenken und das Anstarren aufhören würde. Ich lag falsch. Als ich nach einem tiefen Atemzug zu ihrem Tisch ging, sank mein Herz. Die Frau bemerkte mich und sah mich erschrocken und entsetzt an. Sie zog denselben seltsamen Ausdruck, den der Mann beim ersten Mal hatte und den er auch jetzt wieder hatte. Sie starrten mich im perfekten Einklang an. Ich nahm ihre Getränkebestellungen auf und eilte davon, hörte dabei unverständliches Geflüster, als ich wegging. Etwas stimmte nicht. Casey arbeitete diesmal auch und hatte den Bereich direkt neben meinem. Ich traf sie in der Küche und sagte ihr, dass er zurück war und dass die Frau dasselbe tat. Wie zu erwarten, setzte sich das Verhalten fort. Als ich ihre Essensbestellungen aufnahm, nachdem ich die Getränke gebracht hatte, versuchte die Frau mit mir zu sprechen. »Chloe«, begann sie leise. Aber der Mann ergriff ihr Knie und brach dabei den Blickkontakt mit mir nicht ab. Ich fragte mich, wie sie meinen Namen wusste, aber natürlich sage ich während meiner Standardbegrüßung als Kellnerin immer meinen Namen. Nicht viele Kunden merken sich ihn und das Restaurant war ziemlich gehoben, daher tragen wir keine Namensschilder. Sie hatten wirklich aufgepasst. Das machte mich nervös. Der Mann unterbrach sie, indem er ihre Bestellung mit aufgab. Ich mochte es nie, wenn jemand für seinen Partner mitbestellt, es wirkt etwas altmodisch. Ich blieb nicht lange, aber die Flüstergeräusche schienen dieses Mal gezielter zu sein. Sie blieben diesmal zwei Stunden. Der Mann starrte mich wieder genauso an wie in der Woche zuvor, und die Frau pendelte zwischen dem gleichen Blick und dem Nasepudergang ins Damenklo. Jedes Mal kam sie zurück, noch nervöser, was wohl auch die Augenringe erklärte. Wieder hinterließen sie ein großzügiges Trinkgeld, aber es half nicht, das Gefühl der tiefen Unruhe zu lindern. Am Ende des Abends sagte Casey mir, dass sie es auch bemerkt hatte. Sie sagte, es sei unheimlich gewesen, wie sie mich angeschaut hatten. Es mag wie eine übertriebene Reaktion klingen, aber keiner von beiden nahm die Augen von mir. es sei denn, ich entfernte mich aus ihrem Blickfeld. Es war gut zu wissen, dass jemand anderes es auch gesehen hatte. Sie kamen in der nächsten Woche wieder. Und in der nächsten Woche. Und in der übernächsten. Ich versuchte, Schichten zu tauschen, aber das passte nicht zu meinem Unistundenplan. Und ich versuchte, den Bereich zu wechseln. An einer der Nächte servierte Casey ihren Tisch für mich, und selbst als sie ihnen ihre Getränkebestellung aufnahm, starrten sie mich an. Es war, als ob niemand sonst im Raum für sie da war. Ich hatte mich beim Manager beschwert, aber er lachte es nur ab. Er konnte nicht einfach mit den Kunden über das sprechen, was er als »nur Anstarren einer seiner Mitarbeiterinnen« bezeichnete. Nach ein paar Wochen begann der Mann, immer häufiger allein zu unterschiedlichen Zeiten in der Woche zu kommen. Er kam zum Trinken und aß etwas Kleines. Wenn ich nicht im Dienst war, blieb er nicht lange. Der Manager machte sogar Witze darüber, dass mein Freund da gewesen sei und wieder nach Hause gelaufen wäre, weil ich nicht da war. Die Köche fanden es urkomisch. Niemand wusste, wie sehr es mich ängstigte. Sie tauchten überall auf, gingen in denselben Geschäften wie ich einkaufen, liefen an mir auf der Straße vorbei, nahmen dieselben Busse wie ich, aber zu unterschiedlichen Haltestellen. Ich sah sie immer nur für einen kurzen Moment oder es war zu überfüllt, um sie anzusprechen und zu fragen, warum sie mir folgten. Eines Abends vor kurzem hätte ich schwören können, dass ich die Frau gesehen habe. Sie starrte von gegenüber der Straße in mein Fenster auf dem Campus. Als ich mein Telefon nahm, um die Polizei anzurufen und nach oben blickte, war sie verschwunden. Ich weinte an diesem Abend, hin und her gerissen zwischen echter Angst und der Sorge, dass ich zu viel in nichts hineininterpretiere. Nach dem Vorfall, bei dem ich die Frau aus dem Fenster gesehen hatte, begann ich einen Notfallalarm für den Fall einer Vergewaltigung bei mir zu tragen. Ich wollte einfach etwas Lautes dabei haben, falls ich jemals angegriffen werden sollte. Dieses Paar schien so fixiert auf mich, dass ich mich die ganze Zeit verletzlich fühlte. Ich wusste nicht, ob ich die Polizei rufen sollte oder nicht. Ich hatte keinen wirklichen Beweis und sie hatten nichts Illegales getan. Kann jemand verhaftet werden, weil er einen unangenehm macht? Jede Woche fürchtete ich diese Schicht. Die, von der ich wusste, dass sie da sein würden. Mein Notfallalarm gab mir nicht wirklich mehr Sicherheit. Das Trinkgeld war es nicht mehr wert. Ich begann, den Verstand zu verlieren wegen dieser ganzen Sache. Dieses Wochenende war es schlimmer als je zuvor. Ich hatte sie insgesamt 12 Mal die ganze Woche über gesehen und wer weiß, wie oft sie mich noch beobachteten, ohne dass ich es wusste. Dieser selbe traurige, aber glückliche Ausdruck, den sie jedes Mal machen. Ich weiß nicht, was mich überkam. Vielleicht war es der Schlafmangel, vielleicht die Schlaftabletten, die ich dagegen genommen hatte. Wahrscheinlich war es aber die Tatsache, dass Casey an diesem Wochenende weg war und ich an diesem Abend keinen Heimweg hatte. Was auch immer es war, etwas überzeugte mich, an diesem Abend ein Messer in meiner Tasche zu packen. Trotz allem bin ich immer noch froh, dass ich es getan habe. Wie erwartet kam das Paar zu ihrer wöchentlichen Buchung. Ich servierte ihnen nicht. Das Beste, was ich vom Manager bekam, war, dass er sie zumindest selbst bediente, damit ich das nicht tun musste. Sie starrten mich die ganze Zeit an, wie immer. Die Frau zog immer wieder etwas aus ihrer Tasche und betrachtete es unter dem Tisch. Der Mann unterbrach ab und zu seinen Blick, um zu sehen, was sie in der Hand hatte, und starrte dann wieder mich an. Es schien ihn jedes Mal zu überraschen. Ihr Essen kam und ging, und sie verließen das Restaurant. Die Frau wühlte wieder in ihrer Tasche, während sie das Gebäude verließen. Sie gingen direkt an mir vorbei, und ich hörte nur 4 Worte des Mannes an die Frau, als sie gingen. Noch nicht, aber heute Abend. Es lief mir ein Schauer über den Rücken. Niemand war hier, der mich nach Hause bringen konnte. Alle anderen, die zum Schließen da waren, blieben viel länger als ich, um in der Küche aufzuräumen und abzurechnen. Und ich wusste, dass ich, wenn ich ging, allein war. Ich wusste, sie wollten mir etwas antun. Ich war so froh, dass ich das Messer dabei hatte. Auch wenn mich diese ganze Situation paranoid machte, hatte ich wenigstens etwas Schutz. Ich beendete meine Schicht und es war Zeit zu gehen. Ich konnte das Zittern meiner Hände spüren und den Schweiß auf meiner Handfläche, als ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle machte. Jeder Schatten ließ mich zucken. Es war ruhig draußen. Die Geschäfte waren alle geschlossen und es waren nur wenige Leute unterwegs. Ab und zu fuhr ein Auto vorbei. Ich konnte Schritte hinter mir hören und wusste, dass sie mir folgten. Ich behielt eine Hand in meiner Tasche, bereit, das Messer zu ziehen, falls ich es brauchte. Als ich an der Bushaltestelle saß, begann ich endlich, die Umrisse von zwei Gestalten zu sehen, die sich mir näherten. Ich wollte ihnen eine Zeit lassen, mir etwas anzutun. Ich rannte so schnell ich konnte. Sie hielten gut mit, trotz ihres Alters und der erschöpften Gesichter. Ich dachte, sie würden mich erwischen, bis ich plötzlich über die Straße rannte. Das Letzte, was ich hörte, war, wie die Frau den Namen Harley schrie. Dann gab es einen lauten Knall und der gesamte Klang um mich herum wurde taub. Das macht vielleicht nicht viel Sinn, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Alles hatte dieses dumpfe, gedämpfte Gefühl. Es war, als ob die Welt in Zeitlupe ablief. Ich drehte mich um und sah die verstümmelten Körper meiner Stalker, die vor dem Bus lagen, der abrupt zum Stehen gekommen war, nachdem er sie erwischt hatte. Knochen ragten aus blutigen Rissen in ihrem Fleisch. Der Ausdruck in ihren Augen war jedoch nicht verschwunden, und irgendwie sah es immer noch so aus, als starrten sie mich an. Ich rannte zum Trümmerhaufen, rannte zu dem Paar, um den Puls zu überprüfen, während der entsetzte Busfahrer aus seinem Fahrzeug stieg. Als ich die Frau untersuchte, hörte ich ein Knacken in ihrer Tasche und griff schnell nach dem Inhalt zwei zusammengefaltete, zerknitterte Stücke Papier und ohne sie anzusehen, steckte ich sie in meine Tasche, während ich weiterhin erfolglos versuchte, Wiederbelebung zu leisten. Das Paar war tot. Ich gab meine Aussage bei der Polizei ab, erzählte den Sanitätern, was passiert war, und versuchte dem Busfahrer zu erklären, dass ich verfolgt wurde und es nicht seine Schuld war. Sie waren buchstäblich vor ihm auf die Straße gelaufen. Es schien Stunden zu dauern, bis sie mich endlich nach Hause ließen. Als ich in mein Bett fiel, erinnerte ich mich an die Stücke Papier, die ich in meine Tasche gesteckt hatte, und holte sie heraus. Ich entfaltete und glättete sie und erstarrte bei dem Inhalt. Das erste war ein Artikel aus vor 20 Jahren in einer nationalen Zeitung. Die Überschrift lautete: Wir nannten sie Harley. Die Geschichte des Paares, dessen Baby aus dem Mutterleib gestohlen wurde. Das Foto zeigte das Paar, das Babykleidungsstücke hielt und am Boden zerstört aussah. Der Artikel erklärte, dass die Frau viel Zeit im Krankenhaus verbracht hatte, um sich von dem Kaiserschnitt in der 8. Schwangerschaftswoche zu erholen. Sie war nur am Leben aufgrund des offensichtlichen chirurgischen Wissens der unbekannten Angreifer, die in ihr Haus eingebrochen waren und ihn durchführten, während ihr Mann auf Geschäftsreise war. Das zweite Stück Papier bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen. Es war ein gedrucktes Foto von der Mutter der Frau, mit ungezähmten blonden Locken bis zu den Schultern und einem Gesicht, das mein Spiegelbild war. Heute Morgen berichteten die Zeitungen über die Identitäten der Opfer und erwähnten ihre vergangenen Tragödien. Meine Eltern rufen ständig an, um zu sehen, wie es mir nach dem Vorfall geht. Ich dachte, ich hätte Angst vor dem Paar, aber das war nichts im Vergleich zu der Angst, die ich jetzt jedes Mal empfinde, wenn das Telefon klingelt. Ich habe es immer genossen, nach einer späten Schicht im Café nach Hause zu laufen. Die ruhigen Straßen und die kühle Nachtluft helfen mir, nach einem langen Tag zu entspannen. Es gibt etwas Friedliches an der Stadt in der Nacht. Die Gebäude, die im Licht der Straßenlampen baden, während ich das entfernte Summen des Verkehrs höre und das gelegentliche Rascheln der Blätter in der angenehmen Brise spüre. Oft gehe ich in einem gemächlichen Tempo und genieße diese Momente der Einsamkeit. Mein Weg führt mich durch einen kleinen Park, vorbei an einer Reihe von malerischen Geschäften und dann eine ruhige Wohnstraße entlang, die mit charmanten alten Häusern gesäumt ist. Es ist ein vertrauter Weg, den ich schon unzählige Male gegangen bin, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Diese späten nächtlichen Spaziergänge waren immer eine Zeit für mich, um abzuschalten, den Stress des Tages hinter mir zu lassen, bevor ich schließlich ins Bett falle. In letzter Zeit jedoch hat sich das Gefühl der Ruhe, das ich einst darin fand, in eine Quelle der Angst verwandelt. Es begann mit den kleinen Dingen. Ich spürte das Gewicht unsichtbarer Augen, die jede meiner Bewegungen verfolgten, während ich meinen gewohnten Weg ging. Aber wenn ich mich umdrehte, war die Straße leer. Zuerst hielt ich es für Paranoia oder Erschöpfung. Jeder hat doch manchmal dieses seltsame Gefühl, oder? Eines Abends bemerkte ich ein Auto, das nicht weit von meiner Wohnung geparkt war. Es war nicht ungewöhnlich, dass dort Autos parkten, aber irgendetwas an diesem schien mir nicht richtig. Es war immer dasselbe Auto und es tauchte immer genau zu dem Zeitpunkt auf, wenn ich zur Arbeit ging. Und wenn ich zurückkam, war es immer noch da. Ich versuchte es mir einfach zu erklären. Vielleicht gehörte es einfach jemandem im Haus. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass mich jemand beobachtete. Der Wendepunkt kam letzten Donnerstag. Ich schloss das Café als Letzte, wie immer. Als ich die Tür abschloss, sah ich einen Schatten unter einer Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite. Die Gestalt bewegte sich nicht, stand einfach da und starrte in meine Richtung. Mein Herz raste, aber ich zwang mich, ruhig zu meinem Auto zu gehen und so zu tun, als hätte ich nichts bemerkt. Als ich in den Rückspiegel sah, war die Gestalt verschwunden. Am nächsten Morgen fand ich einen Zettel unter dem Scheibenwischer. Du siehst wunderschön aus, wenn du Angst hast. Mein Blut erstarrte. Es war nicht nur meine Einbildung, jemand beobachtete mich wirklich. Ich meldete es der Polizei, aber sie wischten es als einfachen Streich ab. Wahrscheinlich nur ein Spaßvogel, der dich erschrecken wollte, sagten sie. Aber ich wusste, dass es mehr war als das. In den nächsten Tagen verstärkte sich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich begann, dieselbe Person immer wieder aus der Ferne zu beobachten. Ob ich im Supermarkt war, zur Post ging oder sogar aus meinem Apartmentfenster schaute, die Gestalt war da, schlich am Rand meines Blickfeldes. Es war, als ob sie jede meiner Bewegungen kannte, jede Geste, jeden Gedanken. Ich begann, mich zu isolieren, vermeidete Freunde und Familie aus Angst. Mein Schlaf wurde unruhig, da ich von Albträumen geplagt wurde, in denen ich verfolgt wurde, und ich wurde zunehmend paranoider. Ich fühlte einen konstanten Druck auf meiner Brust, ein beängstigendes Gefühl von drohendem Unheil, dem ich nicht entkommen konnte. Eines Nachts, wie es sich gehört, kam ich nach Hause und fand meine Wohnungstür leicht geöffnet. Natürlich ist das sehr seltsam. Schließlich habe ich sie doch immer geschlossen und dann abgeschlossen, oder? Mein Herz klopfte, als ich sie öffnete, in Angst davor, was ich drinnen finden könnte. Die Wohnung sah unberührt aus, aber es gab Hinweise auf einen Eindringling. Eine einzelne rote Rose lag auf meinem Küchentisch, zusammen mit einer weiteren Nachricht. Ich weiß, wo du schläfst. Panik ergriff mich. Ich rief erneut die Polizei an, aber laut ihnen gab es keine Anzeichen für einen Einbruch und nichts war gestohlen worden. Es war wahrscheinlich nur ein Zufall, sagten sie. Schließ die Tür ab und sei wachsam. Zufall? Zufall? Meinen die das ernst? Ich begann, einen Therapeuten aufzusuchen, in der Hoffnung, meine wachsende Paranoia zu lindern. Aber selbst dort, in der vermeintlich sicheren Umgebung einer professionellen Praxis, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass ich beobachtet wurde. Der Therapeut versuchte, mich zu beruhigen und sagte, es sei alles nur in meinem Kopf, eine Manifestation von Stress und Angst. Aber ich wusste, dass das nicht wahr war. Der Wendepunkt kam, als ich eine tote Katze vor meiner Wohnungstür fand, eine erschreckende Erinnerung daran, dass mein Stalker es nicht nur spielerisch meinte. Es war eine Botschaft. Ich packte meine Tasche und floh ins Hotel, in der Hoffnung, dort ein wenig Sicherheit zu finden. Aber selbst dort wurde ich von dem Gefühl verfolgt, dass ich beobachtet wurde. Ich konnte nicht entkommen. Ich kann mich nicht verstecken. Mein Leben war zu einem Gefängnis aus Angst und Paranoia geworden. Jeder Knarren des Bodens, jeder Schatten, jeder fremde Blick fühlte sich wie eine Bedrohung an. Sie sind unerbittlich. Ein Schatten, der mir überall hin folgt und mir das Leben und den Verstand raubt. Ich habe begonnen, eine Reihe von Gewohnheiten, wirklich Ritualen zu entwickeln, die ich benutze, um die Angst fernzuhalten. Jede Nacht überprüfe ich die Schlösser an allen Türen und Fenstern, manchmal 3 oder 4 Mal, bevor ich mir schließlich einrede, dass es sicher ist, ins Bett zu gehen. Selbst dann liege ich oft stundenlang wach und lausche all den ungewöhnlichen Geräuschen. Mein Herz rast bei jedem Knarren oder Stöhnen des alten Gebäudes. Tagsüber vermeide ich es, so viel wie möglich nach draußen zu gehen. Ich habe angefangen, Lebensmittel online zu bestellen und ich habe meinen Chef sogar dazu überredet, mir ein paar Tage freizugeben. Wenn ich doch nach draußen muss, bewege ich mich schnell und scanne ständig die Umgebung auf Anzeichen meines Verfolgers. Ich trage Sonnenbrillen und einen Hut, um mich zu verkleiden und es ihm schwerer zu machen, mich zu erkennen. Aber egal, was ich tue, ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass er immer noch da draußen ist, nur knapp außerhalb meines Blickfeldes. Die Nachrichten kommen immer noch. Ich finde sie unter dem Scheibenwischer, in der Tür im Briefschlitz, sogar in den Lebensmitteln, wenn ich sie mir liefern lasse. Jede ist beunruhigender als die letzte. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich sehe dich. Du gehörst mir. Die Handschrift ist immer die gleiche, ordentlich und präzise, fast elegant. Es ist ein starkes Kontrast zu den beunruhigenden Nachrichten, die sie enthalten. Ich habe sogar meine Telefonnummer 2-mal geändert, aber die unbekannten Anrufe kommen weiterhin. Zuerst war es nur schweres Seufzen, ab und zu das Flüstern meines Namens. Jetzt sind sie expliziter und beschreiben im Detail die Dinge, die mein Stalker mir antun will. Ich habe aufgehört, das Telefon überhaupt noch abzunehmen und lasse jeden Anruf auf die Mailbox gehen. Aber selbst dann gibt es Nachrichten, die auf mich warten und mich ständig daran erinnern, dass ich nie wirklich allein bin. Meine Freunde und Familie machen sich Sorgen um mich. Sie sehen, wie es mich verändert, die dunklen Ringe unter meinen Augen, wie ich bei jedem noch so kleinen Geräusch zusammenzucke. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, was vor sich geht, aber die meisten verstehen es nicht. Es ist alles nur in deinem Kopf. Du bist einfach gestresst. Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, in dem ich jede Begegnung, jede Nachricht, jeden Anruf festhalte. Das Datum und die genaue Uhrzeit bis auf die Sekunde. Es ist eine Möglichkeit, mich zu erden, mich daran zu erinnern, dass es real ist, dass ich es mir nicht nur ausdenke. Manchmal lese ich die Aufzeichnungen zurück, in der Hoffnung, einen Hinweis oder ein Muster zu finden, das ich übersehen habe. Aber es ist immer das Gleiche, ein unerbittlicher, unausweichlicher Albtraum. Eines Nachts wurde ich von jemandem geweckt, der an mein Schlafzimmerfenster klopfte. Meine Wohnung befindet sich im dritten Stock und es gibt keinen Feuertreppenaufgang oder eine andere Möglichkeit, nach oben zu gelangen. Der logische Teil meines Gehirns sagte mir, es sei nur der Wind oder vielleicht ein Zweig eines Baumes draußen. Aber tief im Inneren wusste ich, dass es er war. Ich blieb völlig still, wagte kaum zu atmen, bis das Klopfen endlich aufhörte und ich das Pochen meines Herzens in meinen Ohren hören konnte. Ich hatte Sicherheitskameras rund um meine Wohnung installiert, aber sie gaben mir wenig Trost. Ich verbringe Stunden damit, das Filmmaterial durchzusehen, auf der Suche nach einem Hinweis auf ihn. Manchmal denke ich, etwas zu sehen, einen Schatten, der sich im Hintergrund bewegt, eine Gestalt, die genau außerhalb des Rahmens steht. Aber es ist immer zu verschwommen, zu unscharf, um mir sicher zu sein. Ich habe sogar versucht, bei Freunden zu bleiben, in der Hoffnung, dass mich die Gesellschaft anderer Menschen sicherer machen würde. Aber das Gefühl, beobachtet zu werden, geht nie weg. Eines Nachts, als ich bei meiner besten Freundin war, fand ich einen Zettel, der unter der Tür hindurchgeschoben wurde. Du kannst mir nicht entkommen. Während die Tage zu Wochen werden, merke ich, wie ich immer tiefer in Verzweiflung versinke. Ich bin ständig auf der Hut. Meine Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt. Ich habe angefangen, Panikattacken zu bekommen. Meine Brust zieht sich zusammen und mein Atem kommt in kurzen Intervallen. Die Angst ist immer da, eine dunkle Wolke, die über mir schwebt und mich erstickt. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, oder vielleicht war es ein Albtraum. Ich ging wie üblich von dem Café nach Hause, aber alles war anders. Die Straßen waren leer, die Gebäude dunkel und eine unerträgliche Stille lag in der Luft. Die Schatten schienen sich auszustrecken, sich zu verdrehen und mich zu berühren. Ich konnte Augen auf mir spüren, hunderte davon, die mich anstarrten und warteten. Ich versuchte zu rennen, aber meine Füße fühlten sich an, als ob sie in Melasse steckten, langsam und schwer. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte nicht rennen. Ich wachte schweißgebadet auf. Mein Herz raste. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, wo ich war, bevor ich mir einredete, es sei nur ein Traum gewesen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten kann. Ich bin körperlich und geistig erschöpft. Die ständige Angst, die schlaflosen Nächte, das endlose Gefühl, beobachtet zu werden, es ist alles zu viel. Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren, am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ich dachte darüber nach, irgendwo weit wegzuziehen und neu anzufangen. Aber tief im Inneren weiß ich, dass es keinen Unterschied machen würde. Mein Stalker würde mich finden, egal wohin ich gehe. Er ist immer da, immer beobachtet er mich, immer wartet er. Manchmal frage ich mich, wer er ist, warum er das mit mir macht. Ist es jemand, den ich kenne? Ein Fremder? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Aber ich weiß, dass es nichts ändern würde, selbst wenn ich die Antworten wüsste. Die Angst wäre immer noch da, dieses ständige Gefühl der Bedrohung, das Gefühl, dass ich nie wirklich sicher bin. Früher liebte ich es, alleine wandern und campen zu gehen. Ich hatte ein paar seltsame Momente als alleinreisende Frau, aber die meisten meiner Erlebnisse waren insgesamt positiv. Ich bin im tiefen Süden aufgewachsen, daher habe ich manchmal dieses überwältigende Bedürfnis, aus der Stadt herauszukommen und Zeit allein zu verbringen. Bei dieser besonderen Gelegenheit fuhr ich 2 Tage mit dem Auto und ging an einen sehr abgelegenen Ort. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, eine obskure 15-Meilen-Wanderung mitten im Nirgendwo zu machen. Der Trailhead war etwas abseits des üblichen Weges und schwer mit dem Auto zu erreichen, also entschied ich mich zu parken, 4 Meilen zu wandern und zu campen, um am nächsten Morgen früh aufzubrechen und die Route zu beenden. Als ich in der nächsten Stadt anhielt, fragte mich ein Mann nach meinen Plänen. Ich dachte nicht viel darüber nach, aber gab ihm mein allgemeines Vorgehen preis. Er wurde etwas angespannt und fragte, ob es eine gute Idee sei, allein an einem so isolierten Ort zu sein. Ich lachte, weil ich schon viel abenteuerlichere Unternehmungen gemacht hatte, und versicherte ihm, dass ich in Ordnung war. Bis heute scheint mir etwas an dieser Interaktion seltsam. Er war jedoch sehr alt, also konnte er mir nicht gefolgt sein. Die Wanderung zur allgemeinen Gegend, in der der Trailhead begann, war einfach wunderschön. Ich fühlte den Rausch, der mit der Isolation einhergeht, und hörte auf, viel auf die Umgebung zu achten. Es kam mir nicht in den Sinn, den Standort zu überprüfen. Ich baute mein Lager ziemlich früh auf, was mir Zeit zum Erkunden gab. Ich war überglücklich, als ich durch einen kleinen Bach watete wie ein Kind. Ich hörte einen Baumzweig brechen, dachte jedoch nicht viel darüber nach, bis ich einen kleinen Hauch von Bewegung aus dem Augenwinkel bemerkte. Ich hielt inne, erwartete ein Tier zu sehen, aber als ich die Baumreihe absuchte, war alles still. Dann sah ich ein kleines Stück Stoff im Wind wehen und erkannte gerade so die Form eines Menschen. Ich erstarrte und starrte aufmerksam, ließ meine Augen sich an die Figur in der Ferne gewöhnen. Ich hatte mich fast selbst überzeugt, dass ich verrückt geworden war. Ich machte einen Schritt nach vorne, bereit, eine vernünftige Erklärung zu finden, als plötzlich ein Mann nach Norden rannte. Er lief ein paar Schritte und verschwand dann im Wald. Mir wurde schlecht. Ich hatte gerade noch darüber nachgedacht, mich auszuziehen, weil ich überzeugt war, völlig allein zu sein. An diesem Punkt musste ich eine Entscheidung treffen. Es wurde dunkel. Bis ich das Lager abbauen würde, wäre es wahrscheinlich gefährlich, zurück zum Auto zu wandern. Der Trail war nicht schlecht und ich bin eine erfahrene Wanderin, aber ich war mit dem Terrain nicht vertraut. Auf der anderen Seite hatte mich jemand beobachtet und ich hatte niemandem zu Hause gesagt, wo ich war. Normalerweise vertraue ich darauf, dass die Leute nicht gefährlich sind, und dachte, er sei ein neugieriger Einheimischer ohne böse Absichten. Es war definitiv ein Mann gewesen. Das weiß ich mit Sicherheit und das wird später in der Geschichte wichtig werden. Er war mindestens 6 Fuß groß und ich konnte es an der Art sehen, wie er lief. Nach einiger Überlegung entschied ich mich zu bleiben. Ich war erschöpft und redete mir ein, dass die Angst nur in meinem Kopf war. Ich holte jedoch mein Pfefferspray heraus. Ich blieb eine Weile wach und las mit einer Laterne. aber schließlich schaltete ich das Licht aus und machte es mir bequem. Als ich fast eingeschlafen war, weckte mich jedoch etwas. Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich hatte dieses überwältigende Gefühl, dass ich nicht allein war. Irgendetwas sagte mir auch, dass ich meine Laterne nicht anmachen sollte. Meine Logik war, dass es besser wäre, sie nicht zu vertreiben, falls ich gestalkt wurde. Sehr, sehr langsam zog ich meine Schuhe an und kroch aus meinem Zelt. Ich begann, die Baumreihe mit langsamer und sorgfältiger Präzision zu studieren, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ich fühlte jedoch etwas. Ich konnte es nicht erklären, aber ich wusste, dass ich nicht allein war. »Du musst gehen«, flüsterte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich schnell um und spürte, wie ein Schrei in meiner Kehle stecken blieb. Eine Frau kauerte am Rand der Lichtung und beobachtete mich. Ich wusste, dass es eine Frau war, weil sie ein Nachthemd trug, was bedeutete, dass der Mann, den ich zuvor gesehen hatte, irgendwo unsichtbar war, möglicherweise, um diese Interaktion zu beobachten. »Du musst gehen«, sagte sie lauter. Diesmal schrie ich. Ich schrie und stolperte zurück. Irgendwie hatte ich genug Verstand, meinen kleinen Rucksack zu schnappen, bevor ich in Richtung meines Autos rannte, das meilenweit entfernt war. Ich hatte einen Hut mit einer kleinen Lampe, aber ansonsten stolperte ich im Dunkeln, betete, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich war auch überzeugt, dass ich jeden Moment gepackt werden würde. Gott sei Dank hatte ich meine Schlüssel in der Tasche. Irgendwie schaffte ich es zu meinem Auto. Ich bin ziemlich sicher, dass es mein PR war, und ich habe mich nie so sehr über das Einsteigen in mein klappriges kleines Auto gefreut. Ich verriegelte die Türen und atmete erleichtert auf, als mein Auto ansprang. Ich hatte fast erwartet, dass es tot wäre. Ich fuhr eine Stunde, bis mein Handyempfang genug war, um ein Hostel in der Nähe zu finden. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dankbar war, in einem Gemeinschaftsschlafsaal zu sein, weil ich nicht allein sein wollte. Es war spät, als ich ankam, also sprach ich mit niemandem. Bis am nächsten Morgen, als ich schließlich mit ein paar anderen Wanderern Freundschaft schloss und meine Geschichte erzählte. Sie hörten entsetzt zu, während ich aus Angst weinte. Alle waren absolut fassungslos, bis auf den Besitzer des Motel-Hostel-Komplexes, der einfach mit den Schultern zuckte. »In dieser Gegend gibt es nur eine Familie. Ich glaube, ich weiß, wer diese Frau war, und ich verspreche, dass sie völlig harmlos ist«, bemerkte der Besitzer. »Warum dann?«, fragte ich. »Warum ist sie in mein Lager geschlichen? Sie muss mich gestalkt haben. Ich hatte kein Feuer oder so etwas.« Er überlegte. »Ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie hatte einen Grund.« Bewaffnet mit einer neuen Gruppe von Wanderfreunden gingen wir später an diesem Morgen zurück zu meinem Lagerplatz. Ich hatte Tausende von Dollar an Lebensmitteln und Ausrüstung zurückgelassen. Der nächste Teil ist der gruseligste. Mein Zelt war noch aufgestellt, aber all meine Sachen waren durchwühlt worden. Es war jedoch nicht geplündert worden. Tatsächlich sah alles ordentlich und perfekt ausgelegt aus, als ob jemand gewusst hätte, dass ich zurückkommen würde. Nichts fehlte. Ich packte alles ein, während meine neuen Wanderfreunde und ich verschiedene Theorien vorschlugen, um zu erklären, was passiert war. Bevor ich ging, warf ich einen Blick auf die Baumreihe, um zu sehen, ob ich immer noch beobachtet wurde. Ich sah nichts, aber nur für den Fall, dass jemand zusah, schlich ich Danke und nickte mit meinem Hut. Ich habe das unzählige Male in meinem Kopf durchgedacht und jede Möglichkeit in Betracht gezogen. Am ehesten denke ich, dass jemand versuchte, einen Blick auf mich zu erhaschen, während ich mich umzog oder so etwas. Ich möchte nicht an das schlimmste Szenario denken. Dennoch kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass die Frau, die ich gesehen habe, nicht hier war, um mir zu schaden oder mich zu erschrecken. Ich habe das überwältigende Gefühl, dass sie etwas wusste, was ich nicht wusste, und dass sie wusste, dass ich gehen musste. Ein bisschen Hintergrund. Ich war zu der Zeit 20, zog zu meinem Onkel nach San Antonio, Texas, mit der Vereinbarung, dass ich keine Miete zahlen musste, solange ich ihm bei den Hausarbeiten und mit meinen Cousins half. Ich bekam einen Job bei einer sehr bekannten Kaffeekette in der Innenstadt, in der Nähe des touristischen Teils der Gegend. Wir hatten viele Stammkunden und auch viele Obdachlose, die ein- und ausgingen. Ich fühlte mich jedoch relativ sicher, weil ich die Leute dort kannte und es fast immer viel Fußverkehr gab. Ich machte nach der Arbeit sogar Spaziergänge in der Gegend, besonders weil ich ganz in der Nähe des Riverwalks war. Ein paar Monate nach dem Job war ich mit allen, mit denen ich arbeitete, befreundet. Wir waren alle sehr eng. An diesem speziellen Tag war der letzte Arbeitstag eines meiner Kollegen. Es waren etwa 3 Jungs, die fast den ganzen Morgen dort waren. Sie hatten nichts gekauft und hingen einfach herum, was für meinen Standort nicht ungewöhnlich war. In meiner Pause entschloss ich mich, in ein nahegelegenes Drogeriegeschäft zu gehen, um eine Abschiedskarte und vielleicht ein kleines Geschenk für besagten Kollegen zu besorgen. Ich ging hinaus, steckte meine Kopfhörer hinein und bevor ich auf Play drücken konnte, hörte ich die Tür hinter mir aufgehen und Schritte, die mir folgten. Wer immer es war, holte schnell auf und begann genau mit mir Schritt zu halten. Ich drehte mich um und es war einer der Jungs, der den ganzen Morgen dort gewesen war. Er war ein bisschen größer als ich und erinnerte mich sehr an Lakeith Stanfield. Er versuchte nach meiner Nummer zu fragen und ich sagte ihm freundlich, dass ich Nein sagte. Er beharrte darauf und ich sagte ihm mit einem kurzen Wutausbruch, dass er abhauen sollte. Er hielt an und starrte mich überrascht an, da ich nicht wie jemand aussah, da der sich äußern oder unhöflich sein würde. Er stand da, als ich wegging, und als ich zurückkam, waren sie verschwunden. Ich erzählte meinen Kollegen von der Begegnung und wir lachten darüber. Ich dachte, das wäre das Ende der Geschichte. Ich lag falsch. Jede Schicht danach war er bereits da, einfach nur rumhängen. Oder er kam mitten in meiner Schicht herein. Manchmal mit jemand anderem, manchmal alleine. Ich dachte, er sei einfach nur ein weiteres obdachloses Gesicht, weil er immer dort war. Meine Schichten waren sporadisch. An manchen Tagen öffnete ich, an manchen Tagen schloss ich, an manchen Tagen arbeitete ich mittags, aber es spielte keine Rolle. Er war immer da. Zu diesem Zeitpunkt begann ich paranoid zu werden. Ich erwischte ihn ständig, wie er in meine Richtung starrte. Er bestellte nie etwas, sprach nie mit mir und zum Glück folgte er mir auch nicht. Er saß einfach da und beobachtete mich. Ich begann es meinen Kollegen zu erzählen und sie begannen es ebenfalls zu bemerken. Einer meiner Teamleiter half mir, indem er mich in den hinteren Bereich schickte, um Geschirr zu spülen oder den Kühlschrank zu organisieren. Meine Kollegen versuchten ebenfalls, sich so zu positionieren, dass sie mich vor seinem Blick schützten. Ich begann, mich bei der Arbeit unwohl zu fühlen. Manchmal, wenn ich die Schicht schloss, begleitete mich ein Kollege zu meinem Auto, bevor er nach Hause ging. Oder wenn ich nicht schloss, begleitete er mich zu meinem Auto und drehte sich dann um und ging zurück zur Arbeit. Eines Tages, als er mich wieder nur anstarrte, arbeitete ich an der Kasse. Er kam zu mir und bestellte ein Wasser. Ich fragte nach seinem Namen für die Bestellung. Jetzt hatte ich seinen Vornamen, nur für den Fall. Er nahm sein Wasser und setzte sich. Ich hatte ihm bereits von meinem Manager erzählt, aber da er nichts wirklich getan hatte, konnten wir nichts weiter tun, außer es im Managerbuch zu vermerken. Am nächsten Tag arbeitete ich mit meinem Manager. Es war er, 2 andere Kollegen und ich. Ich sagte ihnen, dass ich schnell auf die Toilette musste. Es gab 2 Toiletten direkt nebeneinander, die jedoch vom Kaffeebereich und der Kasse aus nicht wirklich sichtbar waren und sie waren nicht geschlechtsspezifisch. Ich ging um den Barbereich in den Lobbybereich, musste an seinem Tisch vorbeigehen und den Gang hinuntergehen, um zu den Toiletten zu gelangen. Ich bemerkte, dass er aufstand, bevor ich in die Toilette ging. Ich setzte mich hin, um mein Geschäft zu erledigen, als jemand an der Tür rüttelte. Ich rief, dass es besetzt war, aber wer immer es war, rüttelte weiter an der Tür, bis ich fertig war. Als ich die Tür öffnete, war niemand da, und auf dem Rückweg bemerkte ich, wie er sich wieder in seinen Stuhl setzte. Ich war total erschrocken und erzählte meinem Chef davon. Er konnte ihm nichts sagen, weil wir keinen Beweis hatten, dass es er war. Später in der Schicht stand er auf und holte sich einen Kaffee aus dem Abholbereich. Mein Chef ging davon aus, dass er ihn bestellt hatte und ließ ihn mitnehmen. Aber ich sagte ihm, dass es nicht so war und dass es nicht einmal sein Name war. Mein Chef nutzte dies als Gelegenheit, ihm zu sagen, dass er nicht mehr zurückkommen dürfe, wenn er so etwas nochmal tat. Der Mann entschuldigte sich und hielt sich tatsächlich jeden Tag danach an die Regeln. Er ging zurück zu dem, was er immer tat, mich einfach nur anzustarren. Valentinstag. Einer meiner Teamleiter und ich waren an bestimmten Donnerstagen nach Ladenschluss eingeplant, um das Geschäft gründlich zu reinigen. Wir blieben bis 1 Uhr morgens. An diesem Donnerstag war es auch so. Wir waren fast fertig und ich musste als eine der letzten Aufgaben die Toiletten reinigen. Ich war fertig. Und als ich aus der Toilette kam, sah ich ihn, wie er mit beiden Händen an das Fenster drückte, die Augen weit aufgerissen und mich mit einem unglaublich intensiven Blick anstarrte. Ich erstarrte für einen Moment und starrte zurück. Ich bemerkte, dass auf einer seiner Handflächen, die an das Fenster gepresst war, ein Vio-Hairfarbener Schaumstoffherz klebte. Er bewegte sich überhaupt nicht. Ich geriet in Panik und schlüpfte zurück in die Toilette. Ich rief, Hanna! Hanna! Er ist hier! Er ist zurück! Sie hörte mich kaum durch die laute Musik, die wir aufgedreht hatten. Hanna war die Teamleiterin, die mir half, mich vor ihm zu verstecken. Also wusste sie von meiner riesigen Angst vor ihm. Sie ging in Richtung Toilette und rief, »Was sagst du? Was ist los?« Sobald sie näher kam, sah sie ihn. Ich sagte es ihr noch einmal. »Er ist hier. Er beobachtet mich.« Sie fing an, durch das Fenster zu schreien. »Du musst gehen. Wenn du nicht gehst, rufen wir die Polizei.« Ich trat ein Stück heraus, um zu sehen, ob er geht. Aber er ignorierte sie. Und seine Augen waren auf mich fixiert. Ich trat zurück in die Toilette und meine Teamleiterin schrie weiter, dass er gehen sollte und drohte ihm mit der Polizei. Es vergingen etwa 5 Minuten und er bemerkte, dass ich nicht herauskomme, bis er geht, also tat er es. Am nächsten Tag erzählte ich es meinem Manager und sagte, dass ich eine Polizeianzeige erstatten möchte. Er sagte mir, dass ich warten sollte, bis er mit seinem Chef spricht. Er tauchte wieder an diesem Tag auf, aber ich war nur da, um mit meinem Manager zu sprechen und ging dann gleich wieder. Als ich nach Hause kam, überredete mich ein Freund, die Polizei zu rufen. Also schrieb ich meinem Chef eine Nachricht, dass es mir egal ist, was er oder sein Chef sagt. Ich habe Angst und werde diesen Bericht erstatten. Ich wählte 911 und erzählte ihnen eine Zusammenfassung der Situation. Sie sagten mir, dass sie jemanden zu meinem Wohnort schicken würden, um den offiziellen Bericht aufzunehmen. Die beiden Beamten waren so nett und unterstützend. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte und wie mein Chef keine Notwendigkeit sah, die Polizei einzubeziehen, da mir nichts passiert sei. Die Beamten sagten mir, dass ich sofort hätte anrufen sollen und verteidigten mich, indem sie sagten, dass sie ihn wegen Belästigung festnehmen könnten. Ich dankte ihnen und sie sagten mir, dass ich sofort 911 anrufen soll, wenn er auftaucht, damit sie ihn wegen Hausfriedensbruch und Belästigung festnehmen können. Ich glaube, an diesem Tag hat mein Chef ihn verbannt und gewarnt, weil er nie wieder im Café auftauchte. Ein paar Monate später, als ich mich wieder in der Innenstadt wohlfühlte, ging ich mit ein paar Freunden spazieren. Wir waren in der Nähe von meinem Arbeitsplatz und als wir um eine Ecke bogen, sah ich ihn. Also duckte ich mich in ein kleines Ladengeschäft und meine Freunde folgten mir. Ich erzählte ihnen, dass ich ihn gesehen hatte und sie behielten ein Auge auf ihn. Als er aus dem Blickfeld war, verließen wir den Laden. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Also, creepiger Kaffeeshop-Stalker, lass uns bitte nie wieder begegnen. Im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss lebte ich noch zu Hause. Ich war eines Nachts spät noch auf und packte für einen Campingausflug mit meinen Freunden. Es war unglaublich heiß, also hatte ich das Fenster offen, während ich saß und Klamotten zusammenfaltete. Es war etwa 2 Uhr morgens und das nächste, was ich wusste, war, dass eine Hand durch den Spalt im Fliegengitterfenster kam. Ich schrie und die Hand zog sich sofort zurück. Ich war völlig überrascht, aber ein Teil von mir fragte sich, ob es vielleicht mein jüngerer Bruder war, der mir einen Streich spielte. Ich stand auf, schaute aus dem Fenster und sah nur die Silhouette eines Mannes, der mich anstarrte. Ich rannte in das Zimmer meines Bruders und er war da, spielte Videospiele. Wir riefen die Polizei, die kam und die Gegend absuchte. Sie fanden nichts, warnten uns und unsere Eltern, die Fenster und Türen abzuschließen und gingen wieder. Wir waren immer noch erschüttert und meine Mutter hatte das Gefühl, dass er zurückkommen würde. Es stellte sich heraus, dass ihre mütterliche Intuition richtig war. Sie ging nach draußen und wartete auf unserer hinteren Veranda. Nach etwa 20 Minuten oder so sah sie einen Mann in schwarzer Kleidung, der sich in unseren Garten schlich entlang der Baumreihe. Auf dieser Seite gab es leider keinen Zaun. Er versteckte sich für ein paar Sekunden hinter einem Baum, lief dann zu einem anderen Baum und versteckte sich dort, während er sich langsam in Richtung meines Fensters bewegte. Meine Mutter rief ihm etwas zu und er rannte davon. Die Polizei kam wieder und fand erneut keine Spur von ihm. Ich öffnete dieses Fenster nie wieder, nicht einmal die Vorhänge. Meine Eltern installierten Bewegungsmelderlichter und das schien das Ende der Sache zu sein. Etwa 6 Monate später zog meine Freundin und ich zusammen in eine Wohnung in der Innenstadt. Wir waren wirklich aufgeregt, da dies unser erstes eigenes Zuhause war. Die Wohnung war nicht gerade von bester Qualität, aber es war so schön, in der Stadt zu leben. Der Nachteil war, dass es nur Straßenparkplätze gab. Nach ein paar Wochen wurde mein Auto aufgebrochen. Nichts wurde gestohlen, aber eine einzelne Rose lag auf dem Beifahrersitz. Es war gruselig, aber ich schwor mir, wachsam und sicher zu bleiben. Ich versuchte immer, in der Nähe des Eingangs zu parken, in der Nähe der Lichter. Aber oft war es schwierig, diese Plätze zu bekommen, und ich musste oft weiter weg, auf dunklere Straßen, parken. Die Dinge begannen sich schnell zu eskalieren. Mein Auto wurde mindestens einmal pro Woche aufgebrochen. Meistens lag eine Blume darin, die ich immer auf den Boden warf. Aber einmal lag ein paar Männerunterwäsche darin. Und noch unheimlicher war es, als einmal ein Sack Tootsie Rolls, meine Lieblingssüßigkeit, darin lag. Das ließ mich fragen, ob die Person mich persönlich kannte, und ich begann misstrauisch gegenüber jedem zu werden. Im Keller des Gebäudes gab es eine Waschküche, und eines Tages ging ich hinunter, um eine Ladung Wäsche abzuholen, die fertig getrocknet war. Als ich anfing zu falten, stellte ich fest, dass all meine Unterwäsche, BHs und Slips verschwunden waren. Eine Woche später hatte ich einen männlichen Freund zu Besuch von der Schule, und während seines Besuchs wurden seine Reifen aufgeschlitzt. Als der erste Brief ankam, hatte ich bereits angefangen, Pläne zu machen, woanders hinzuziehen. Der Brief beschrieb eine Liebe zu mir, die schon seit Jahren bestand. Er erwähnte Dinge, die bewiesen, dass er mich genau beobachtet hatte. Ich konnte arrangieren, dass ein anderer Freund meinen Mietvertrag übernahm und zog mit einem anderen Freund auf die andere Seite der Stadt. Es war ein gesichertes Gebäude mit einer Tiefgarage, die nur für Mieter zugänglich war. Ich fühlte mich viel sicherer und das extra ausgegebene Geld war die Ruhe des Gewissens auf jeden Fall wert. Es war einige Monate ruhig und dann bekam meine Mitbewohnerin einen Freund. Die meisten von uns waren von Anfang an misstrauisch gegenüber Ashleys neuem Freund. Zum einen hatten sie sich auf MySpace kennengelernt, nachdem er sie kontaktiert hatte. Ein weiterer Grund war, dass der neue Freund, Matt, extrem gut aussah. Und obwohl Ashley eine wunderbare Person war, war sie einfach nicht der Typ, mit dem jemand wie er normalerweise zusammen wäre. Ashley war begeistert. Sie hatte noch nie einen Freund gehabt und fühlte sich wirklich, als sei er ihr Prince Charming. Ich fand ihn von Anfang an seltsam und gruselig. Matt war eher zurückhaltend und schien immer ein unbehagliches, schielendes Lächeln zu tragen. Es war schwer, mit ihm ein Gespräch zu führen, weil er immer irgendetwas Unzusammenhängendes in die Unterhaltung einbrachte, das nichts mit dem zu tun hatte, worüber wir gerade sprachen. Ich hatte mein MySpace-Konto gelöscht, als die ersten Stalking-Vorfälle begannen, aber ich erstellte ein Fake-Konto, um mehr über Matt zu erfahren. Es schien nicht so, als ob er wirklich irgendwelche Freunde im realen Leben kannte. Es gab nur Bilder von ihm selbst und der Rest der Informationen war vage. Meine Freunde und ich versuchten behutsam, sie davon abzuhalten, Matt weiterhin zu treffen. Technisch gesehen hatte er nichts falsch gemacht, aber er war einfach so seltsam. Sie wurde sofort abwehrend und beendete das Gespräch. Matt verbrachte mehr Zeit in der Wohnung und ich fand immer wieder irgendwelche Ausreden, um nicht nach Hause zu kommen. Eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und fand Matt allein auf meiner Couch, trinkend ein Bier. Ashley war zur Arbeit gerufen worden und hatte ihm gesagt, er könne einfach abhängen. Ich war wütend, weil ich keine Zeit mit ihm verbringen wollte, also schnappte ich mir ein Bier und einen Snack und ging in mein Zimmer, wo ich die Tür zuschlug. Etwa eine halbe Stunde später klopfte er an meiner Tür und schlug vor, dass wir fernsehen und uns besser kennenlernen, weil wir beide Ashley liebten. Ich wollte nicht, entschloss mich aber, es vielleicht einfach mal zu versuchen. Er legte einen Film auf und ich versuchte, mich einfach nur auf den Film zu konzentrieren, weil ich nicht reden wollte. Irgendwann warf ich einen Blick auf Matt und er starrte mich mit einem Lächeln auf dem Gesicht an. Ich fauchte ein »Was?« zu ihm und er lächelte weiter und sagte »Ich kann es einfach nicht fassen.« »Worüber?« fragte ich. Er sagte nichts und sah weiter den Film, immer noch lächelnd. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was er meinte, aber die ganze Interaktion ließ jedes Haar an meinem Körper aufstellen. Ich entschuldigte mich und sperrte mich in mein Zimmer ein. Ein weiterer Monat verging und ich hatte es geschafft, so gut wie nie zu Hause zu sein, außer zum Schlafen und Duschen. Matt wohnte praktisch dort und hatte sogar eine Menge seiner Sachen in Ashleys Zimmer gebracht. Ich wollte wirklich nicht wieder umziehen, aber begann nach anderen Optionen zu suchen. An ihrem 6-monatigen Jubiläum sah ich einen riesigen Blumenstrauß auf dem Tisch und eine bereits geöffnete Karte, die daneben aufgestellt war. Ich rollte mit den Augen und wollte gerade gehen, als ich beschloss zu sehen, was der Freak ihr geschrieben hatte. Als ich die Karte öffnete, begann mein Herz durch meine Brust zu schlagen. Ohne auch nur ein Wort zu lesen, zitterte ich. Die Handschrift war genau die gleiche wie die, die mein Stalker mir geschickt hatte. Ich hatte sie als Beweismaterial aufbewahrt und holte sie aus meinem Schreibtisch, um sie zu vergleichen. Die Handschrift war einzigartig und identisch. Matt war der Stalker. Ich rief zuerst die Polizei an. Während sie unterwegs waren, rief ich Ashley an und bat sie herzukommen. Sie war bei der Arbeit, sagte aber, sie würde so schnell wie möglich kommen. Ich hatte Angst, es ihr zu sagen, weil ich wusste, dass sie am Boden zerstört sein würde. Die Polizei nahm eine Aussage von mir auf und ging tatsächlich zu Ashleys Arbeit, um mehr Informationen von ihr zu bekommen, und sie brachten ihr die Nachricht. Offensichtlich rief Ashley Matt an und hinterließ eine wütende Nachricht, obwohl die Polizei ihr gesagt hatte, nichts zu sagen, und er verschwand danach komplett. Es gab keinen Matt oder jemanden, der ihm ähnelte, an dem Ort, an dem er sagte, er würde arbeiten. Ashley war noch nie in seiner Wohnung, weil er sagte, er würde bei Freunden wohnen, während er versuchte, Geld für eine Reise nach Europa zu sparen. Seine Familie lebte im Ausland und sie hatte nie einen seiner Freunde getroffen, weil er sagte, sie hätten sich zerstritten, weil er so viel Zeit mit Ashley verbringen wollte. Es waren alles Lügen und am Ende datete sie einen Fremden. Wir wissen nicht einmal, ob Matt sein echter Name war. Das i-Tüpfelchen bei der ganzen Sache war, als wir durch Matts Sachen gingen. Er hatte alles zurückgelassen, als er verschwand, und Ashley und ich beschlossen, alles durchzugehen. Da war eine Sporttasche, die voller Sportkleidung war, aber in einem der Fächer waren etwa 10 Bilder von mir. Alle waren aus der Ferne aufgenommen, mit Ausnahme eines, auf dem ich schlief. Die Bettwäsche war aktuell, also wusste ich, dass es in der aktuellen Wohnung gewesen sein musste, bevor ich anfing, meine Zimmertür abzuschließen. Einige Bilder stammten aus der Zeit vor dem Vorfall bei meinen Eltern, was uns dazu brachte zu denken, dass er auch dort derjenige war. 2 Paare meiner verschwundenen Unterwäsche waren dort, und ich schaudere, wenn ich daran denke, was er mit dem Rest gemacht hat. Ein Starbucks-Deckel mit meinen roten Lippenstiftabdrücken, eine Halskette, die ich nicht einmal vermisst hatte, einige andere zufällige kranke Souvenirs. Die Polizei hat ihn nie gefunden. Ich beschloss, ein Angebot im Ausland anzunehmen, das ich in Erwägung gezogen hatte, und verschwand. Leider drifteten Ashley und ich schnell auseinander. Sie hatte große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ihre erste Liebe ein kompletter Psycho war. Ich denke, ich hatte unterbewussten Ärger, vielleicht fehlgeleitet, darüber all seine Lügen geglaubt und ihnen unser Leben gelassen zu haben. Ich weiß nicht, was sein Endziel war. Hätte er versucht, mir weh zu tun? Oder war er einfach zufrieden, in meiner Welt zu sein? Ich werde es nie wissen. Gestalkt zu werden verändert einen. Selbst als ich auf der anderen Seite der Welt lebte, sah ich immer über meine Schulter, wo immer ich hinging. Ich habe immer noch keine sozialen Medienkonten, die mit meinem echten Namen verbunden sind. Ich bin verheiratet und habe Kinder und weiß, dass er aufhörte, mich zu quälen und eine andere arme Frau terrorisierte. Aber jedes Mal, wenn ich meine Heimatstadt besuche, bin ich angespannt und halte mich im Hintergrund. Ein Teil von mir wird immer besorgt sein, dass Matt wieder auftaucht.